Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zur Folge 23 von Softwarearchitektur im Stream und für die 23. Folge, das ist ja auch eine ganz besondere Zahl, haben wir uns auch was Besonderes überlegt und zwar begrüße ich Lisa, die auch schon uns, glaube ich, irgendwie allen vertraut ist durch die vielen Sketchnotes, die sie gemalt hat und freue mich, dass wir heute eben über Sketchnotes in der IT sprechen wollen. Lisa, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also hallo Eberhard und hallo Welt. Ich bin Lisa, ich arbeite bei InnoQ als Consultant, entwickle hauptsächlich Software und berate auch manchmal. Und ich beschäftige mich privat gerne mit Sketchnotes und manchmal auch mit anderen kreativen Dingen.
Super, genau. Was sind das überhaupt, Sketchnotes?
Sketchnotes ist eine Variante, sich Notizen zu machen. Und am Ende des Tages ist es eine Kombination aus Containern, Symbolen, Text, vielleicht auch Textvariationen, also vielleicht eine Schreibschrift, Großbuchstaben und so weiter. Und es soll dir helfen, dich besser an Dinge zu erinnern. Wirklich definiert oder das erste Mal wirklich aufgeschrieben hat es der Mike Rode. Der nutzt sogar gar nicht mal so viele Symbole, das finde ich ganz interessant. Der ist eher so ein textlastiger Mensch, der definiert in seinem oder beschreibt in seinem Büchlein drei verschiedene Schriftarten, mit denen er gerne arbeitet. Und seine Sketchnotes sind eher sehr schriftlastig und weniger symbollastig. Also jeder Sketchnoter hat irgendwie seinen eigenen Stil.
Okay, also eigentlich ist es dazu da, um Notizen zu machen, sagst du. Warum sollte ich das tun? Also ich mache mehr sozusagen normale Notizen, warum sollte ich Sketchnotes machen anstatt dessen? Genau.
Also ich habe immer schon gerne geschrieben und ich habe auch viele so Notizen gemacht, wo ich irgendwie so einen Vortrag über vier DIN A4 Seiten auf klein karierten Papier fast wörtlich mitgeschrieben habe. Und was passiert dabei? Ich bin eigentlich nur noch so eine Speech-to-Text-Maschine, wie so ein kleiner Roboter, höre gar nicht mehr richtig zu und habe dann meine Notizen, mit denen ich am Ende gar nicht mehr wirklich was anfangen kann, weil ich habe ja gar keine Lust, das nochmal zu lesen. Und Sketchnotes, da geht es sehr, sehr viel darum, das Gesagte irgendwie zu filtern und wirklich gut zuzuhören. Und auch, was auch sehr, sehr wichtig ist, irgendwie seine eigenen Eindrücke mit einzubringen. Und wenn ich nachher auf so eine Sketchnote gucke, dann schaffe ich es, mich wieder in diesen Moment rein zu versetzen, weil ich irgendwelche Wörter, die ich irgendwie lustig fand oder irgendwelche Aussagen, die getroffen wurden, wieder erinnere und dadurch mich wieder besser an diesen Moment erinnere, weil ich ihn irgendwie festgehalten habe. Und das Coole ist, dadurch, dass sie irgendwie visuell ein bisschen netter sind als 10 DIN A4 Seiten klein beschrieben, kann man sie auch immer wieder rausholen und gerne anschauen. Und man hat sie halt auch schnell wieder angeschaut, weil es ja nicht so umfangreich ist.
Gut, also das heißt, es geht einmal um den Prozess und die Sachen eben filtern und aktiv aufnehmen und hört sich auch an wie eine andere Ebene von Erinnerung, also dass man eben nicht nur das reine Wort hat, sondern auch noch ein paar andere Sachen und dass es eben irgendwie auch netter ist, sich daran sozusagen zu erinnern. Wie bist du dazu gekommen? Also was hat den Anlass gegeben, dass du denn tatsächlich irgendwie gesagt hast, das mache ich jetzt?
Ich habe immer schon gerne ein paar, also selbst wenn ich viel mitgeschrieben habe, ich habe immer gerne an die Seiten schon irgendwie eine kleine Brille für, ich möchte das mal nachlesen oder ein kleines I für, da kam gerade ein eingerahmtes I, da kam gerade irgendwie eine interessante Information dran gemalt oder so ein Warnung, Ausrufezeichen, also so kleine Symbole schon verwendet. Aber irgendwann habe ich mir gedacht, das ist halt kacke, ne? Also ich nehme so viel Zeit in Anspruch, um da alles mitzuschreiben und ich gucke es mir nie wieder an, ne? Und was passiert mit den Notizen? Ich schmeiß sie weg. Und irgendwie kam immer mehr in den sozialen Medien auch auf, dass die Leute ihre Sachen so gepostet haben. Es sah hübsch aus, es scheint irgendwie mehr gebracht zu haben. Und dann habe ich hier bei InnoQ die Joy noch kennengelernt. Die macht auch sehr viel Sketchnotes und dann hatten wir uns so drüber unterhalten. Und seit ich bei InnoQ bin, habe ich mir dann Mühe gegeben, bei Meetups und Vorträgen Sketchnotes zu machen und habe auch versucht, die dann zu posten und habe das Gefühl, dass ich seither ein bisschen mehr von den Dingen, die ich so gehört habe, mitgenommen habe.
Ah ja, schön. Und das heißt, hört sich irgendwie relativ einfach an. Irgendwann ist dann die Entscheidung sozusagen gefallen. Und dann hast du das, was du vorher schon ein bisschen gemacht hast, eben noch noch stärker getan als vorher. Hast du ein paar Beispiele, die du zeigen kannst?
Genau, also ich kann gerne hier ein bisschen rumklickern. Ich habe ja für Softwarearchitektur im Stream sehr viele Sketchnotes gemacht. Dafür habe ich das Programm Procreate verwendet.
Auf dem iPad, wenn ich es richtig sehe.
iPad Pro und mit einem, ach ja, ich habe ja eine Kamera mit diesem Apple Pencil der ersten Generation noch, also ist ein etwas älteres. Und jetzt habe ich hier natürlich vielleicht hier von der Frontend-Architektur-Folge, da habe ich nämlich einmal auch Gefühle mit aufgeschrieben, weil ich weiß gar nicht, ich glaube, Lukas hatte dieses Ausrufezeichen important erwähnt und das ist natürlich fürchterlich und das möchte man im CSS nicht sehen und genau so ist es mir in dem Moment ergangen, als er das auch ausgesprochen hat. Und genau, also man erinnert und
da
sich
ist, da ist denn das Emoticon hergekommen, nehme ich an, nicht? Das,
genau, ja, genau, okay. Also dieses Schockierte. Oder hier hatte die Joy hatte ein Zitat gebracht, was ich sehr schön fand. Deswegen habe ich hier das kleine Bildchen von der Joy, die ich auch oben als kleines Männchen gemalt habe, habe ich unten nochmal aufgenommen und habe dann ihr Zitat nochmal gekriegt. Ich mache da einen Strich. Ihr Zitat nochmal gekennzeichnet. Genau. Was auch auffällt oder was mir aufgefallen ist, ganz zu Anfang, da habe ich jetzt leider keine Bilder hier in dieser App, war ich eher so, dass ich sehr wenig mit Icons gearbeitet habe, aber sehr, sehr viel einfach mit Containern. Also ich habe, das sieht man auch immer noch, also ich, wenn ich Sketchnotes mache, ich packe ganz oft einfach irgendwie das, was ich so höre, in einen kleinen Container und verbinde das wiederum mit einem anderen Container. Also scheinbar funktioniert mein Hirn irgendwie containerlastig.
Also ein Container ist letztendlich dann so ein Rechteck oder?
Ja, genau, also könnte ein Rechteck sein für so eine, Sachlagen, sag ich mal, nehme ich gerne ein Rechteck. Aber wenn es jetzt eher so ein Gedankengang ist oder irgendwas Besonderes, dann kann man auch gut so ein Wölkchen nehmen, wie man das aus dem aus diesem Comic-Umfeld kennt, dass man da irgendwie eine Gedankenwolke hat. Ein Container kann auch, also wie bei diesen Überschriften, Container kann auch hier so ein Fähnchen sein oder irgendein verrücktes Banner, dass es ein bisschen auffälliger ist. Und mal schauen, ob, genau, hier ist so, das ist mein Klassiker, also das, was ich mittlerweile fast immer mache, ist, ich schreibe etwas auf, mache einen Container und gebe dem Ganzen noch ein Icon, wie hier mit dem kollaborativen Modellieren oder auch hier mit diesem Modellierungstool, was vorgestellt wurde mit dem kleinen Schraubenschlüssel daneben. Genau, diese Container gibt es und hier ist gerade leider nicht noch der andere Container. Es gibt auch noch so einen Container, der so ein, der hat so ein, ich sag mal so ein Wow-Effekt, weil der so krass ist. Hier ist der zum Beispiel. Na, also da hatte hattest du angemerkt, dass die Dokumente in die Shownotes kommen und ich wollte, dass das auch hervorspricht. Deswegen hat das eine Bombenexplosion im Comic als Container.
Ah, okay. Ja. Was in gewisser Weise bedeutet, dass das eine Möglichkeit, damit anzufangen, dann tatsächlich wäre, ich sage jetzt mal, einfach Notizen mit Containern zu versehen und die halt dann zusammen zu strukturieren und dadurch halt schon einen Vorteil zu generieren.
Genau. Also ich glaube, wenn ich anfangen würde, ein Tipp von Mike Rode war es gewesen, nicht direkt zu sagen, ich mache jetzt eine Sketchnote, ich nehme mir dieses Blatt und ich arbeite auf diesem ganzen Papier nur als Sketchnote. Das ist eben für den Anfang relativ schwer, sondern man sagt sich, ich versuche jetzt auf der rechten Seite des Papiers irgendwie die wirklich wichtigen Dinge in kleine Container zu schreiben oder ich reserviere mir eben ein Stückchen von meinem Plättchen, was ich habe für meine ersten Laufversuche, sag ich mal. Genau.
Also so eine schrittweise Migration, dass man dann eben die Notizen macht und daneben noch so ein Ding macht, genau. Verbauti sagt auch gerade auf Twitch, ich finde es spannend, dass mir dieser Sketchnotes auch helfen, mich wieder in den Talk hineinversetzen zu können. Also offensichtlich das, was du gesagt hast mit dieser, ich weiß nicht, emotionalen Beziehung oder wie man es auch immer nennen möchte, das ist halt etwas, was dann sich auch offensichtlich auf die Zuschauer ist irgendwie das falsche Wort, Leser ist irgendwie auch das falsche Wort. Wie nennt man denn Konsumenten von Sketchnotes eigentlich?
Gute Frage, Betrachter vielleicht?
Betrachter, also wie das sich dann auf die Betrachter auch fortsetzt an der Stelle.
Cool, genau, das wusste ich noch gar nicht, dass das dann auch für andere so gut funktioniert. Für einen selber ist das eben genau das, was man in dem Moment fühlt, aber wahrscheinlich haben andere in den Momenten auch diese Gefühle wie, also das fand ich halt auch, ich vermute, das hatten auch einige gedacht, als sie Pseudocode im Word gehört haben. In der letzten Folge war es, meine ich.
Ja, genau. Das war die Stelle, wo Markus irgendwie sagte, dass ihm das halt begegnet, ja. Was in gewisser Weise dann ja aber auch produktiv wurde. So, Sandra Schröder fragt, die Sketchnotes sind immer schön strukturiert. Wie bekommt man das hin? Wenn ich während eines Vortrages Sketchnotes machen würde, würde ich alles durcheinander malen und nichts mehr wiederfinden.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe manchmal das Gefühl, dass meine sogar gar nicht so sehr strukturiert sind. Das Witzige ist, es kommt ganz auf den Sprecher, an dem man zuhört, ne? Also wenn es ein sehr, sehr unstrukturierter Vortrag ist, dann wird die Sketchnote auch das reine Chaos, weil man selber als Mitmalender kann ja gar nicht erahnen, was passiert. Dann gibt es aber noch so Dinge wie, wenn irgendwas Historisches vorgestellt wird oder so, da kann man sich gut einfach so denken, ach, ich male mir so einen Pfad. Manchmal male ich auch das als Pfeil im Hintergrund. Na, also hier sieht man diesen gelben Pfeil, der einen so ein bisschen lenkt. Dann könnte man eben oben links anfangen und sich so ein bisschen durch das Blatt schlängeln. Dann würde man auch so eine gewisse Art von Struktur reinbekommen. Oder wenn man sich an die klassische Leserichtung hält, das hilft auch zu strukturieren, dass man einfach sagt, ich stelle mir vor, mein Blatt geht immer von oben nach unten und dann von rechts nach links. Und ich denke mir jetzt mal, ich hätte vier Säulen zum Beispiel.
Aber
also, genau, sorry. Ja,
also du hattest ja jetzt gerade das Beispiel von Jutta, da ging es um die Architektenrolle in agilen Projekten. Da hast du jetzt irgendwie diesen Pfad durchgelegt. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also wenn ich jetzt du warst beim Vorgespräch, glaube ich, dabei. Ich erinnere mich gar nicht mehr ganz genau.
Nee, ich glaube gar nicht.
Genau, das heißt, du bist eigentlich da genauso reingekommen wie halt irgendwie alle Zuhörer. Und an welcher Stelle hast du jetzt entschieden, dass das die Struktur ist?
Genau, ich glaube, das ist ganz witzig. Also die Jutta hatte angefangen mit ihrem Werdegang und sie hatte irgendwie, also das war schon so ein Pfad, den sie gegangen ist. Okay. Und der dazu führte, dass sie jetzt da ist, wo sie ist und eben dieses Thema machte. Und genau in dem Moment habe ich, glaube ich, entschieden, dass ich das Ganze als Pfad gestalten würde, weil ich eben wusste, dass ich hier oben diesen Schritt mit Jutas Werdegang mache und habe dann ihren Pfad aufgezeichnet. Und dann dachte ich, naja gut, wenn ich hier oben diesen Pfad schon habe, warum den dann auch nicht weiterführen? Und irgendwie passt es dann wunderlicherweise ganz gut zum Thema. Also manchmal kann man sich halt auch verhauen und dann was ganz Doofes auswählen und dann hat man nachher Platzprobleme. Das passiert mir auch oft genug. Das Praktische beim Digitalen ist, ich kann halt noch Dinge ausschneiden und nachher verschieben, wenn es ganz, ganz schief gegangen ist. Das kann man bei Papier nicht, aber da kann man dann eben mit Pfeilen arbeiten. Es gibt einfach Themen, die es einem einfacher machen, Dinge zu strukturieren. Zum Beispiel, wenn Eberhard eben Fragen und Antworten hat, dann hat er eine bestimmte Anzahl an Fragen. Und es wird eine bestimmte Anzahl an Antworten geben. Dann kann man sich das Blatt schon vorher strukturieren, wie hier. Das war die erste Folge, die ich mit Procreate gemacht habe. Da gab es eben 5 Fragen. Und ich habe mir schon vorher so ein bisschen das Blatt geteilt, dass die, ja, also jeder, der es jetzt sieht, sagt, die sind nicht gleich groß. Aber in dem Moment hatte ich das Gefühl, dass es schon relativ gleich groß ist. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Und dann konnte ich eben schon so leicht vorbereiten. Und das war dann sehr, sehr einfach zu strukturieren, einfach weil man wusste, diese Stunde wird genau so aufgeteilt sein.
Genau, da muss man, glaube ich, dazu sagen, da haben wir sozusagen geschummelt, nicht? Ich glaube, das haben wir tatsächlich vorbesprochen. Und da habe ich irgendwie gesagt, das sind so die Fragen. Und das ist so ungefähr das, was ich diskutieren werde. Genau. Und dann hattest du es wahrscheinlich an der Stelle dann entsprechend vorstrukturiert.
Genau.
Ich glaube, du hast ja auch verschiedene Videos, wo man sieht, wie sowas entsteht. Ist das etwas, was wir noch zeigen können? Also um vielleicht auch zu zeigen, wie man damit umgeht, wenn man sozusagen noch so viel Inhalt hat und noch so wenig Fläche oder eben auch diese Frage, wann man sozusagen mit einer Struktur loslegt?
Ich bin unsicher, ob das hilfreich ist, weil es halt immer irgendwie anders ist. Also ich weiß, hier bei der letzten Folge, da hatte ich extreme Platzprobleme nachher, weil ich irgendwie zu groß links angefangen habe. Dann musste ich irgendwie sehr, sehr, also die arbeitet sich quasi von, ich mache mal gerade eine neue Ebene und zeige, wo lang sie sich arbeitet, damit man es ungefähr sieht. Also die arbeitet sich quasi so ein bisschen auch so. Also das ist quasi so ein bisschen, wie die aufgebaut ist, diese Sketchnote. Aber ich glaube nicht, dass das hilft, das zu sehen, weil das kommt halt so richtig drauf an, was passiert. Ne? Also es gibt immer noch so ein paar Tipps, die man geben kann, wenn man im Vortrag ist und man sieht, die Hälfte ist ungefähr rum von dem Vortrag, dann sollte man ungefähr die Hälfte auf seinem Blatt verbraucht haben. Das ist so ein Tipp, den man geben kann. Ich habe ganz am Anfang alle meine Sketchnotes ganz stumpf auf dem DIN A4-Blatt gemacht, so einen klassischen karierten DIN A4-Blatt, und habe dann eben von oben nach unten angefangen. Ne? Das ist auch, das ist halt ein guter Anfang, weil so schreibt man halt auch. Ne?
Gut, genau, der Martin Liegewi fragt, empfindest du es als Einschränkung, dass man in Tools wie Procreate zu Beginn immer erst eine Canvas-Größe auswählen muss? Wäre ein unendlicher Canvas nicht besser?
Das Witzige ist, ich komme von den analogen Tools. Ich bin auch eher so ein Stifte-Fan und ein Stiftliebhaber und bin durch Software-Architektur im Stream zu dem Digitalen überhaupt erst gekommen. Und ich finde es sehr, sehr, sehr gut, dass man in der Größe eingeschränkt ist. Man könnte ja auch zum Beispiel OneNote verwenden. Das hat ja, glaube ich, diesen unendlichen Canvas mehr oder weniger. Da kann man ja immer weitermachen. Aber ich glaube, es ist gut, weil wenn ich nur einen kleinen Bereich habe, auf dem ich Dinge notieren kann, dann habe ich auch nur, also dann habe ich ja wirklich diesen Drang, nur das Wichtigste rauszufiltern. Also ich finde es gut, dass man sich festlegen muss. Genau.
Ah, okay. Aber mal, also auch so eine Interessensfrage, machst du manchmal so ein Refactoring, dass du irgendwie sagst, okay, ich habe irgendwie jetzt das so weit gemalt und jetzt sehe ich, ich habe irgendwie große Schwierigkeiten und dann strukturiere ich es um, oder ist das dann, ist deine Lösung dann eine andere an der Stelle?
Genau, also bei Analog ist mir das einmal passiert, da habe ich im März bei Joy und Lukas in einem Frontend-Architektur-Vortrag gesessen und es war ein Workshop über 3 Stunden und da hat mein Blatt von A5 natürlich nicht für alles ausgereicht, da bin ich dann auf die nächste Seite gesprungen, weil da kam viel Inhalt. Bei Procreate, also im Moment versuche ich mich trotzdem immer auf diesen Platz zu beschränken und wenn ich merke, es geht gerade gar nicht, dann schneide ich Dinge aus und verschiebe sie, das tue ich. Aber was ich, glaube ich, nicht machen würde, ist Dinge noch mal kleiner skalieren, weil nachher kann man es nur schlechter lesen dadurch. Mir ist aufgefallen, für 1 Stunde reicht mir die Größe, die ich vor mir habe. Also ich nutze bei Procreate, wenn ich das neu anlege, das ist DIN A3 geschummelt. Also ich weiß nicht, welche Größe das dann in echt ist. Und nutze relativ dünne Marker. Also wenn ich in echt irgendwelche Sketchnotes mache, dann schreibe ich meistens mit 01, kleinere Überschriften mit 03 und große Überschriften mit 0.5. Also es ist schon relativ klein dann auch im echten Leben. Okay. Von der Schriftgröße.
Genau, die Sandra Schröder fragt nochmal, Procreate ist für iOS, iPad. Gibt es sowas auch für Windows?
Das ist eine gute Frage und ich weiß es leider nicht. Genau, also ich kenne mich mit Tooling gar nicht so toll aus. Ich würde nur sagen, wenn man gerade mit Sketchnotes anfängt, würde ich auf keinen Fall Procreate nutzen. Ich glaube, ich hätte das sofort aufgegeben, hätte ich das als erstes Tool verwendet. Wenn man halt mehrere Ebenen hat, das ist nicht unbedingt zielführend an der Stelle. Und das ist halt so weit weg vom auf Papier schreiben, dass es blöd wird. Also ich habe mit digitalen Sketchnotes in GoodNotes angefangen. Ich weiß nicht, ob es das vielleicht als App gibt, aber ansonsten würde ich jedem erstmal so eine ganz klassische Notiz-App oder OneNote wird wahrscheinlich auch gehen. Ne? Also eine App, die simuliert, ich habe einen Stift, ich kann vielleicht verschiedene Farben machen, vielleicht einen Textmarker noch nehmen. Das ist auf jeden Fall für den Anfang 1000-mal angenehmer und einfacher, als direkt mit Procreate zu starten.
Super, ja, und ich meine, OneNote ist ja von Microsoft, also und das benutze ich halt selber irgendwie auch für Windows und da ist ja auch der Stift-Support für Windows drin, von daher sollte das ja irgendwie eine gute Idee sein. Du sagtest jetzt, der Nachteil von Procreate seien die Ebenen.
Ja, genau.
Was sind Ebenen und wieso ist das ein Problem?
Genau, also im normalen Papier hast du deine eine Ebene, das Papier, und hast dann eine Reihe von Stiften vor dir liegen. Ich sag mal, drei Schreibstifte und vielleicht einen farbigen Stift und einen grauen Stift. Das wäre so das, was ich vor mir liegen hätte, wenn ich in echt einen Sketchnote mache. Und,
du hattest vorhin gesagt, das wären auch noch, du benutzt unterschiedliche Stärken.
Also ja, genau. Also ich weiß nicht, ob man es zeigen darf, aber ich glaube, Werbung haben wir schon genug gemacht. Ich verwende diese klassischen Feinliner-Stifte. Ach, jetzt habe ich es auch gut hingehalten, dass keine Marke sichtbar ist. Und die haben verschiedene Schriftstärken. Ich weiß nicht, ob man es gut sieht. Genau, also und davon habe ich meistens drei Stärken vor mir liegen. Dann habe ich einen Textmarker in der Farbe und einen hellgrauen Textmarker für Schattierung. Das ist das, was ich in echt liegen habe. Und bei GoodNotes ist genau das auch das, was ich eingestellt habe. Ne? Also ich habe drei Stifte in den Stärken und genau.
Und die Fineliner dann in schwarz, nehme ich an.
Genau, schwarz und am besten in wasserfest, damit man mit dem Marker drüber machen kann. Ah, ne? Okay. Weil wenn es ein wasserlöslicher Fineliner ist, dann hat man nachher Chaos auf dem Blatt. Weil okay, alles verschwindet.
Sehr schön, aber wir waren eigentlich bei
Profil, genau.
Und den Ebenen.
Genau, und bei einer normalen Notiz-App kann ich das genau wie in echt simulieren und das ist einfach. Und bei Procreate ist es aber so, dass man, also ich weiß auch nicht, ob ich es perfekt mache. Ich habe mir jetzt angewöhnt, mit den verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Jetzt sehen wir hier die Sketchnote für heute quasi. Also es entsteht gerade nicht so viel, aber den Titel haben wir. Und hier sind quasi meine Ebenen. Also die Hintergrundfarbe ist im Procreate eigentlich immer mit drin. Und eine Ebene heißt jetzt einfach, ich schichte mir Informationen übereinander. Also ich kann zum Beispiel die Schrift nach ganz oben legen, kann den Schatten dann runterlegen und darunter liegt die Farbe und kann es so erreichen, dass eben die Dinge übereinander liegen und noch passen. Und gerade das, bei der ersten Sketchnote im Procreate bin ich fast wahnsinnig geworden, weil ich immer vergessen habe, wieder zurück zu der anderen Ebene zu springen. Ah. Weil wenn man Zeit hat, kann man schon schattieren oder kolorieren. Und wenn man dann aber doch auf einmal eine Information kriegt, die doch wichtig ist und die möchte man aufschreiben, dann passiert Folgendes, man schreibt dann in die Farbebene und wundert sich, warum der Schatten die Schrift verdeckt oder die Farbe nicht mehr. Und das ist Chaos pur. Genau, also das sind Ebenen im Procreate.
Aber könnte man nicht einfach alles dann in eine Ebene im Procreate auch bauen?
Genau, ich habe, das ist witzig, ich glaube, es ist ganz neu, weil ich es vorhin erst entdeckt habe. Ich glaube, man kann jetzt die Pinseldeckkraft verschieben. Also eventuell kann man das jetzt auch mit nur einer Ebene sinnvoll schaffen. Das ist aber ein neues Feature und hat mich vorhin schon verwirrt.
Aber das bedeutet jetzt im Umkehrschluss, wenn ich etwas benutze wie OneNote, dann hätte ich halt dieses Problem, dass eben am Ende meine Schattierung das eigentlich Gemalte überdeckt, oder?
Du würdest bei OneNote, gibt es ja auch so einen Textmarker, also wie im echten Leben, etwas, was du über den Stift tust und es nicht direkt wegmacht. Ne? Also genau, da würdest du halt eher auch zu hellen Farben oder Pastelltönen greifen, damit das nicht zu sehr von deiner Schrift ablenkt.
Okay, alles klar. Das heißt also, da ist es sozusagen eingebaut in den Stift und bei Procreate muss ich das halt mit den Ebenen machen, damit das halt mit dem Durchschein sozusagen funktioniert an der Stelle.
Ja, wobei jetzt offensichtlich Pinseldeckkraft auch eine Sache hier ist, aber das wusste ich eben bis gerade eben nicht.
Gut, das wäre also auch noch etwas, was man ausprobieren könnte. Genau. Damit haben wir, glaube ich, das Thema mit den Materialien soweit diskutiert. Gibt es noch irgendetwas, was du an physischen oder sozusagen digitalen Materialien, Werkzeugen empfehlen würdest? Oder?
Also was ich, wenn jemand echt Lust hat, mit Procreate Sketchnotes zu machen, würde ich eben auf jeden Fall empfehlen, drei Ebenen zu machen, quasi eine für Schrift, eine für Schatten und eine für Farbe. Die Schattenebene, das ist bei mir immer einfach alles in schwarz eigentlich. Und ich tue die Ebenendeckkraft auf ungefähr 25 setzen. Und was ich irgendwann angefangen habe, ich habe mir einen Sketchnotes-Pinsel-Ding gemacht, wo ich irgendwie so eine Dotterlinie schon habe, einen dünnen Marker, mittleren und einen dicken, eben um zu simulieren, was ich zu Hause vor mir liegen habe eigentlich. Und etwas für dünnen und dicken Schatten. Und was sich auch anbietet, damit man nicht zu viele Farben nimmt, weil man kann natürlich hier so das komplette Spektrum an Farben eigentlich verwenden, das würde aber die Sketchnote nicht besser machen, ist es sinnvoll, sich irgendwie eine Farbpalette zu machen. Und ich habe jetzt zum Beispiel unsere firmeninterne Farbpalette einfach hier unten schon drin und ich arbeite ja häufig mit diesem Türkis und dem Gelb und kann sie jetzt eben schnell auswählen und schnell dazwischen wechseln. Das ist auch sehr praktisch.
Das heißt, die Sketchnotes sind am Ende sogar CI-konform?
Ja.
Und entsprechend hervorragend. Muss ich noch mal kurz nachdenken. Ach so, gibt es irgendwas anderes? Also wir hatten irgendwie gesprochen über OneNote, Evernote hattest du, glaube ich, genannt und Procreate. GoodNotes und Procreate. Gibt es noch andere Werkzeuge, die du ausprobiert hast oder die empfehlenswert vielleicht auch sind?
Also ich habe gehört, dass Sketches noch sehr, sehr gut ist. Das habe ich aber noch nicht so viel ausprobiert. Das ist auch eine iPad-App. Ich weiß wieder nicht, ob es die auch für Windows oder Android gibt. Ich habe jetzt auch gelesen, dass viele Flow verwenden. Mhm. Aber sonst, ich hatte halt GoodNotes, weil ich das ohnehin für Notizen oft verwendet habe, hatte ich, und Procreate hatte ich, weil ich gerne ein bisschen auch irgendwie intensiver zeichne oder Kunst erstelle. Deswegen habe ich halt hauptsächlich mit den beiden Apps gearbeitet.
Okay, super. Kostet das Procreate, also OneNote ist kostenlos, kostet das Procreate was?
Genau, so, also sowohl GoodNotes als auch Procreate kosten was. Procreate kostet, glaube ich, also es kostete damals 13 Euro einmalig. Mhm. Und GoodNotes kostet, glaube ich, auch in dem Dreh auch einmalig. Also es sind keine Abo-Modelle bei den beiden Apps.
Keine Rentenkosten. Genau, da ist noch eine Frage von Coding and So. Der sagt, er fragt, can you show later on some examples of the sketches you do in your daily work? Or in your daily, ja. Also daily work nehme ich an, soll es heißen. Hast du da was? Also ich denke, es geht darum, sozusagen jenseits von Vorträgen, also nicht die Sachen von den Vorträgen und von dem, was wir hier machen bei Software Architektur im Stream, die sind ja irgendwie sozusagen allgemein bekannt, aber sozusagen Meetings-Notizen. Ich weiß nicht, ob du da was hast, was man öffentlich zeigen kann.
Genau, Meetings ist schwer, das mache ich aber, wenn auch eher so auf dem Papier und nicht hübsch koloriert oder so, dass es eben für mich ist. Was ich zeigen kann, dauert nur einen Moment rauszusuchen. Ich habe in meinem Bullet Journal auch mal Dinge, die ich gelesen habe und wichtig fand, in dem Moment gesketchnotet. Da ist zum Beispiel, ich suche es auch eben schon raus, damit ich nichts Falsches erzähle, also irgendwie Fachbücher kapitelweise. Oder es gab von Gernot mal so einen super Artikel zu Quality-Driven Software Architecture. Das ist ein Blogpost, der bei uns ist. Das ist nicht einfach, wenn man es nicht sieht. Also sowas habe ich dann auch in meinem Alltag gemacht, eben wenn ich den Blogpost gelesen habe, um da für mich eben mehr rauszuziehen.
Genau. Magst du es nochmal kurz in die Kamera halten? Dass wir
ja, ich versuche es nochmal. Ich habe es natürlich zugeblättert. Das war auch eben ein Glücksfall, dass ich es so schnell gefunden habe, glaube ich. Na. Ich habe keinen Schimmer, warum ich das eben so schnell gefunden habe.
Okay.
Muss ich gestehen. Eben hatte ich es echt mit einem Mal blättern gehabt. Doch, jetzt habe ich aber hier meine. Ich habe es natürlich vorne ins Inhaltsverzeichnis geschrieben, dass ich es schneller finde. Habe aber nicht dran gedacht, dass ich es im Inhaltsverzeichnis habe.
Ja, früher gab es ja auch in den Webbrowsern sowas wie Bookmarks, das benutzt man ja auch nicht mehr.
Nee, das stimmt. Man muss immer alles wiederfinden. Ich kann da sonst auch gerne nachher noch mal ein Bild von machen und dann könnten wir das hier irgendwie hochladen, wenn das geht. Dann kann man es vielleicht auch lesen.
Genau, das packen wir auf jeden Fall nachher auf die Webseite. Und genau, sehr schön. Das führt mich eigentlich zu den nächsten Themen. Es gibt da diesen Inktektober. Ist das der Name? Was ist das und was macht ihr da oder was machst du da?
Genau, also es gibt den Inktober. Das kommt daher, es gibt den Inktober. Ich weiß nicht, wer das erfunden hat und wann das passiert ist. Das ist auf jeden Fall so eine Challenge, dass man 31 Tage lang, also den Oktober lang, Begriffe irgendwie zeichnet oder darstellt. Mhm. Und in Amerika ist das, glaube ich, gibt es Let's Sketch Tech, die versuchen eben Sketchnotes in Tech-Themen irgendwie ein bisschen mehr zu publik zu machen, bekannt zu machen. Und die haben den Inktober gemacht, wo sie jeden Tag irgendwelche Begriffe aus der Technik oder aus der IT besser gesagt vorschlagen und man muss irgendwas dazu zeichnen. Genau, und ich versuche.
Das ist also eine Möglichkeit, um sozusagen selber mal ein paar Erfahrungen zu sammeln, nehme ich an, oder was ist da der Hintergrund?
Genau, also dass man sich selber einmal versucht, irgendwie Dinge zu visualisieren. Das muss auch gar nicht, also ich mache es ja relativ kribbelbunt und umfangreich irgendwie. Es gibt auch einige Teilnehmer, die lieber irgendwie mit Kuli malen. Das ist eben vollkommen okay, solange man sich einmal am Tag hinsetzt und versucht zu sketchen, eben um nicht aus der Übung zu kommen und ein bisschen Ideen zu generieren, sag ich mal.
Also da sind wir bei dem Daily von dem, genau. In einer anderen Semantik. Genau. Und du hast da Beispiele auf deinem iPad.
Genau, also das sind alle meine Beteiligungen bis jetzt. Also gestern war irgendwie Nano. Das war das Thema gestern. Und ich habe einfach irgendwie diesen Editor War genommen und dargestellt und der Nano, der sitzt einfach auf seinem Kinosesselchen, Popcorn essend und guckt dem ganzen Spektakel zu.
Achso, das heißt, ich hätte jetzt gedacht, es wäre Nano möglicherweise im Sinne des, als Vorsilbe für, ich weiß gar nicht, 10 hoch minus 9 oder 10 hoch minus 12, aber es ist tatsächlich der Editor gemeint.
Genau, also es sind wirklich so IT-Begriffe. Also heute ist zum Beispiel Beautiful Soup, das ist ein Web-Scraper in Python geschrieben, das ist heute das Thema. Dann war auch schon NumPy, war auch schon mal Thema, das ist ja auch eine Python-Bibliothek für Berechnung mehrdimensionaler Arrays. Da sind schon sehr, sehr technische Themen. Oder eben vorgestern war Feature Branch. Das ist ja auch, technischer geht's ja fast gar nicht. Also nah an der Programmierrealität.
Ja, und das fand ich halt sehr wertend, diesen Comic an der Stelle. Aber ja. Genau, was steht da? Oh shit, how are we going to merge this into develop one someday? Und die andere Person sagt, maybe we should skip the magic, delete the horn and find a better name.
Der wahre Grund, warum es keinen Einhörner gibt, ganz bestimmt.
Sind Feature Branches, okay. Jetzt muss ich nochmal kurz nachdenken. Ach so, genau. Und du hast auf deinem YouTube-Kanal auch Videos dazu, wie du die tatsächlich malst, wenn ich das richtig sehe. Und ich glaube, mindestens eins davon hast du auch kommentiert, nicht? Wo du irgendwie was sagst über die Idee.
Genau, also die Idee ist, dass ich für alle diese Dinge, die ich hier gemalt habe, im November jeweils an dem richtigen Tag, sag ich mal, nochmal ein Video hochlade mit so einem kleinen Voice-Over, warum ich da gerade die Idee hatte, warum das Einhorn jetzt hier nicht existieren wird oder warum der Nano nur so unbeteiligt zuschaut. Weil bei Procreate, das ist auch ein sehr, sehr cooles Feature, ich muss dafür nichts tun, ich kann hier einfach Video drücken und kann dann sagen, entweder exportiere mir bitte das Zeitraffer-Video oder gib eben mal das Zeitraffer-Video wieder. Das ist ziemlich cool.
Ja, genau. Da sehen wir jetzt also, wie das entsteht mit den für die Feature Branches gerade schrittweise. Und da sieht man auch, dass du irgendwie erst vorzeichnest mit so einer Art Bleistift.
Ja, genau. Also ich nutze quasi voll aus, dass es verschiedene Ebenen gibt. Ich nehme mir erstmal ein DIN A4-Papier und einen Bleistift, also alles digital natürlich, und male meine Idee, die ich im Kopf habe, irgendwie vor, damit ich weiß, wie ich die Dinge nachher hübsch hinmalen möchte. Dann mache ich mir meistens eine Ebene drüber, tue die Bleistiftebene ein bisschen transparenter machen, dass ich gut sie noch sehe, aber nicht sie mich behindert beim anderen Malen. Und dann nehme ich mir immer einen Tuschestift in Schwarz und mache diese comicartige Geschichte daraus.
Okay, und machst du das auch, wenn du auf Papier malst, also dass du damit einen Bleistift vorzeichnest, oder ist das nur digital?
Kommt drauf an, was ich zeichnen möchte. Also ich habe mich im April und Mai mit Tusche und Aquarell versucht. Da habe ich die Tusche nicht direkt aufs Papier gebracht, sondern habe erst ganz leicht mit Bleistift vorgezeichnet, was ich irgendwie erschaffen möchte, und habe dann mit Tusche nachgezeichnet, was ich für richtig hielt. Jetzt habe ich aber zum Beispiel bei dem Inktober von D-Punkt mitgemacht. Da sollte man auch eine Tuschezeichnung erstellen. Die habe ich sogar hier, da kann ich sie eben zeichnen. Also das habe ich nicht vorher vorgezeichnet. Das ist einfach so entstanden, wie es entstanden ist.
Genau, okay. Und das, genau. Wenn du sagst Tusche, wie genau hast du das gemacht?
Also hier dieses ist mit diesen Tusche-Stiften gemalt, wie ich auch die Sketchnotes, die ich auch für die Sketchnotes nutze, diese wasserfesten Stifte. Und das, was ich mit Tusche und Aquarell gemacht habe, das war wirklich in der Tat richtige Zeichentusche in Fässchen, und da habe ich eine Feder genutzt, um das aufzutragen.
Okay. Okay, und genau, das wäre dann dort sozusagen die eine Alternative. Gut, und wir werden dann im November, so habe ich jetzt verstanden, mehr von diesen Videos sehen und da eben auch nochmal sehen. Genau, sehr schön.
Genau, mit Erklärung, warum passiert, was passiert.
Sehr gut. Das ist der Inktektober. Achso, da waren Fragen. Also Jens Bentisposto schreibt, fragt, habe ich vielleicht verpasst, aber zeichnest du direkt auf dem iPad Glas oder benutzt du eine Folie und welche?
Genau, ich habe eine ganz normale Panzerglasfolie auf dem iPad, weil ich Schiss habe, das zu zerkratzen. Aber ich habe auch auf meinem Handy so eine Folie. Also ich habe nicht diese, ich vermute, du fragst wegen der Paperlike-Folie, die habe ich nicht. Ich bin noch unsicher, ob mich das freut oder nicht. Und die Alternative zu Folie auf dem iPad ist ja ein Silikonschnupsi auf dem Pencil, um irgendwie ein anderes Gefühl zu kriegen, habe ich auch nicht. Also ich habe alles noch, ich sag mal, Natur belassen.
Okay, also das ist einfach straightforward. Und dann hat Michael Fietz gefragt, ist die Idee hinter dieser Challenge, also Inktektober nehme ich an, nicht auch ein neues Habit zu etablieren, dadurch, dass jeden Tag etwas getan wird?
Das kann schon sein. Also genau, Habit, nochmal ein schöner Bullet Journal Begriff. Kann sein. Ich bin allerdings echt froh, wenn das vorbei ist, weil ich manchmal irgendwie um 9 dann doch mich eher gequält habe, noch was zu malen, als mich drauf gefreut habe. Also mir ist es mit diesem jeden Tag etwas zeichnen noch ein bisschen viel geworden nach einer Zeit. Also ich bin jetzt schon froh, dass übermorgen dann das letzte Bild entsteht.
Okay. Gut. Dann muss ich noch mal schauen, was wir eigentlich, genau, das waren die Fragen soweit.
Gerüche wollten wir, glaube ich, noch zeichnen, oder?
Ja, genau. Das war noch ein guter Punkt. Und da hatten wir über Twitter einmal die Frage nach, also man braucht ja offensichtlich Icons für bestimmte Sachen, hattest du ja gesagt, neben den Containern. Und da hatten wir halt einmal über Twitter diese Frage nach Microservice.
Genau. Dann, also ich jetzt seht ihr unauffällig, dass ich immer ein Raster verwende, damit ich eben weiß, wo ich hinmale. Mhm. Das ist vielleicht noch ein bisschen aufdringlich. Genau. Also bei Microservices kann man natürlich zwei Varianten machen. Also was ich eigentlich immer mache, wenn wir hier Softwarearchitektur im Stream machen, ich mache irgendwie so ein paar Kästchen, die irgendwie wild in der Gegend rumschwirren. Und dann verbinde ich einige davon, aber vielleicht nicht alle. Weil ein paar reden miteinander und ein paar nicht mit den anderen. Also das ist das, was ich für Softwarearchitektur im Stream gerne mache.
Das ist sozusagen nicht die Inkarnation einer Softwarearchitektur, Boxen und außerdem noch Pfeile. Genau. Das ist dann vollständig. Genau. Das benutze ich auch oft auf Folien.
Was man machen kann, wenn man ein bisschen wertender sein möchte, ihr kennt alle das Bild mit dem der Monolith, ne? Also hier der große Haufen irgendwie und daneben die kleinen Häufchen, die dann die Microservices sind. Kann man natürlich auch machen, muss man nicht, aber da das ist dann Geschmackssache, ob man so vielleicht Microservices darstellt.
Es ist dann Finger zumindest auf. Gleichmäßig abwertend für beide Alternativen.
Genau, genau. Als Microservices reinpurzelt, dann habe ich gedacht, naja gut, diese Kästchen, das ist schon ein bisschen langweilig. Vielleicht findet ihr es interessant, wie man ein SCS darstellen könnte, also so ein Self-Contained System.
Genau, das ist so eine Idee, die nicht, wo ich halt irgendwie sage, ich habe einen Microservice und da hat eben noch eine UI. Da gibt es irgendwie scs-architecture.org und das ist so ein bisschen was auch so aus dem InnoQ-Universum rauskommt, wo wir ja beide arbeiten.
Genau. Das kennt, glaube ich, jeder. Das ist die klassische Datenbank. Mhm. Also würde ich jetzt auch gar nicht anders anfangen zu malen, nur wenn man jetzt hier irgendwie eine Sketchnote malt. Und für Frontend, also ich hatte mir da so ein bisschen Gedanken gemacht und hatte gedacht, naja, Frontend ist das von der Software, was ich wirklich sehe. Mhm. Na, also habe ich sehe das, also mache ich mal ein offenes Auge rein. Dann könnte jetzt das Backend das von der Software sein, was ich halt gerade nicht sehe. Also male ich hier mein kleines, überhaupt nicht von Apple inspiriertes Fensterchen rein und mache ein geschlossenes Auge. Jetzt hätte ich ein Backend, ein Frontend und eine Datenbank. Und klar kann ich die jetzt einfach zusammen in einen SCS packen. Ne? Oder untereinander könnte man dann noch machen, dass man unten die Datenbank hat, dann oben das Backend, in der Mitte das Backend und dann oben wirklich das Frontend. Das wäre auch eine Idee. Und dann hat man seinen SCS, den man dann irgendwie weiter verwursteln kann.
Und man könnte analog das ja auch benutzen für so eine Dreischicht-Architektur, nicht?
Wo
man
genau,
sagt,
genau. Das geht auch.
Gut. Die Sandra Schröder schreibt noch, wie schafft man es, sich gleichzeitig auf einen Vortrag zu konzentrieren und die richtige Idee für ein passendes Symbol beziehungsweise für die passende Darstellung zu bekommen und diese abzubilden.
Genau, also das ist ein bisschen, oder das ist das Problem. Man muss ja nicht unbedingt Symbole machen. Ich glaube, das ist wichtig, wenn man anfängt, dass man nicht unbedingt für alles ein Symbol haben muss. Ich weiß, ich hatte beim ersten Mal den Anspruch, ich wollte für alles ein Symbol haben und das macht man sich nur Stress mit, muss man nicht. Was praktisch ist, wenn du weißt, was für einen Vortrag du hörst, dann kannst du dir vorher Gedanken über Symbole machen. Also wenn Eberhard mir das Thema für die nächste Woche sagt, dann mache ich mir oft auch schon Gedanken darüber, was ich für Symbole nutzen könnte. Und die kannst du dir dann auf einen kleinen Schmierzettel malen, legst sie neben dich und dann kannst du sie einfach abzeichnen und das ist einfach viel weniger Stress, als wenn du dir die Gedanken machen musst. Wenn du doch mal ein Symbol verwenden möchtest an einer Stelle und wirklich gar keine Idee hast, kann man immer auch noch Google verwenden. Wenn man dann zum Beispiel, ich weiß nicht, Microservice Doodle oder Microservice Icon eingibt, also eins von den beiden, dann kommen sehr, 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 sehr einfach nachzuzeichnende Dinge bei rum, die man dann verwenden kann. Und da kann man ein bisschen schummeln. Aber das kostet natürlich Zeit. Also das entweder du sagst während des Vortrags, oh nein, die Informationsdichte ist gerade viel zu hoch, ich kann das gerade nicht, ich habe jetzt hier meinen Text geschrieben und ich muss unbedingt, also ich möchte hier wirklich unbedingt das Icon dafür haben. Du könntest natürlich hier auch so einen Platzhaltekreis machen und dann nach dem Vortrag, wo du unendlich viel Zeit hast, malst du dann dein kleines Icon da rein.
Okay.
Genau, das geht halt genauso gut.
Das führt mich jetzt auch zu so einer Interessensfrage. Wenn Softwarearchitektur im Stream fertig ist, dann dauert es halt manchmal noch ein bisschen. Also du scheinst dann irgendwie noch was sozusagen im Nachhinein zu zeichnen. Mhm. Was machst du da und wie funktioniert das? Also zu dem Zeitpunkt ist es ja so, dass wir mit der Diskussion fertig sind im Stream und du bist irgendwie noch am Zeichnen, aber du musst ja sozusagen gemerkt haben, was du noch zeichnen willst. Oder ist das ist das denn irgendwie noch so Schatten malen und kolorieren?
Genau, also ich bin ganz froh, dass ich es mittlerweile schaffe, am Ende eigentlich nur noch Rahmen, Schatten und Farbe in diese Sketchnote zu bringen. Was mir früher oft passiert ist, dass so viele Informationen kamen, dass ich es gar nicht geschafft habe, alles auf einmal zu aufzuschreiben. Sag mal, du hältst einen Vortrag über diese DIN-Norm 25010 und du hast deine 8 Qualitätsziele, die mich treffen werden, also die ich irgendwie abbekommen werde. Und du ballerst eins nach dem anderen runter und ich komme überhaupt nicht dazu, mir die Sachen zu notieren. Dann kann ich ja auch anfangen und sagen, naja gut, Sicherheit ist ein Qualitätsziel, dann ist vielleicht hier die funktionale Eignung ein Qualitätsziel. Und ich weiß ja nach dem Vortrag noch, worüber du gesprochen hast. Und dann kann ich bestimmt auch nach dem Vortrag noch sagen, okay, Sicherheit und hier war es funktionale Eignung.
Ja,
also das kann man auch machen, aber ich bin froh, dass ich da das nicht mehr so oft habe, weil das setzt einen irgendwie mehr unter Druck, wenn man so viele Informationen abbekommt.
Ja, und ich muss auch gestehen, wenn ein Talk halt so schnell ist, dass man nicht mehr hinterherkommt mit dem Zeichnen, ist irgendwas auch schief. Also dann, das kann eigentlich, das ist vielleicht auch ein Problem von dem Vortrag dann. So, die Sandra Schröder fragt noch, wie würdest du Architekturerosion darstellen?
Ach du meine Güte.
Ja, genau, das dachte ich irgendwie auch.
Ich glaube, ich bräuchte eine Erklärung für Erosion. Also Architektur zeichne ich sehr, sehr gerne mit so einem kleinen Zirkel.
Ja, Erosion ist ja sowas, wo es sich halt abbaut, nicht? Also ich kenne das halt vor auch aus so Geologie, wenn du halt sagst, der Boden erodiert und weiß ich nicht, an der Insel bricht irgendwas ab, sowas in dem Dreh.
Also genau, dann ich überlege einen Moment. Also genau, also Architektur würde ich jetzt erstmal mit einem Zirkel irgendwie darstellen. Dann hat man schon mal sowas, woran man sich lang halt hangeln kann. Jetzt sagst du, es bricht zum Beispiel an einem Berg oder an einer Insel irgendwas ab. Dann würde ich, glaube ich, einen Berg
also, mal. Also wobei wir reden hier über Softwarearchitektur, das heißt also an dem System, nicht das erodiert hat und die Architektur wird halt immer schrecklicher.
Genau, aber also es ist ja, genau, also du sagst, aber wir reden ja hier über Software. Und ich glaube, das ist das, was es vielen schwer macht, ein Symbol zu finden, ne? Also du redest zwar über Software, aber das Wort kann man ja mit dem aus dem echten Leben, also mit diesen real greifbaren Dingen viel, viel besser darstellen als mit diesen sehr theoretischen Konzepten. Also hier, wenn ein Stück wegbricht, kann ich das auch immer noch bei einem Werk irgendwie einfacher darstellen. Und wenn das jetzt mit der Architektur zu tun hat, könnte ich vielleicht den Zirkel hier oben jetzt irgendwie hinsetzen oder auch da rein und wüsste dann, dass das mein Gesamtbild ist. Jetzt könnte ich hier vielleicht noch so, das fällt ganz schön schnell, das ist ganz schön krass abgebrochen so. Also, weißt du, wie ich meine? Also es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man ein bisschen von dem nur ins Softwaredenken wegkommt.
Ja, ist eigentlich ein guter Punkt, nicht? Also ich meine, der Begriff Architekturerosion ist ja eine Metapher und damit ein bildlicher Ausdruck, und irgendwie den bildlichen Ausdruck zu nehmen, um den irgendwie hinzumalen, hört sich irgendwie sozusagen sinnvoll an der Stelle. Würdest du das noch rein hinschreiben, Architekturerosion, oder würdest du dann halt einfach sagen, dass es halt irgendwie also offensichtlich?
Genau, also winziges Radiergummi. Mein Prinzip ist generell ja Icon und Kästchen zu verbinden. Also im Vortrag hättest du jetzt gesagt, dass dieses Wort, ich war offensichtlich wegen Erosion verwirrt, aber ich hätte wahrscheinlich das gemalt, was ich gemalt habe, und hätte mir dann hier Architekturerosion hingeschrieben. Vielleicht etwas schöner als jetzt gerade. Und ich mache mal nur Pünktchen und hätte mir dann meinen Container mit Icon gemalt. Und dann würde ich das eben im Nachgang noch schattieren, dass es das ein bisschen eindeutiger wird. Das hilft an der Stelle sogar wirklich, dass ich irgendwie sage, ich habe hier von dem Berg die eine Seite, ist ein bisschen dunkler, und hier von meinem Stückchen ist vielleicht auch ein bisschen schattiert. Na,
Also
ja.
dass sozusagen das Licht von links kommt und dann eben rechts entsprechend die Schatten sind an der
Genau.
Stelle.
Das wäre so, also ich glaube, so hätte ich das ungefähr gemacht, aber ich kombiniere eben wirklich sehr, sehr gerne ein Icon oben links in der Ecke und dann einen Container um das Wort, was es beschreibt.
Also um sozusagen mal eine etwas, wie soll ich sagen, eine etwas blöde Frage zu stellen. Ich könnte jetzt aber eigentlich, also ist das Icon, was hilft mir das eigentlich? Ich könnte eigentlich auch ohne auskommen, nicht? Also mindestens wenn ich anfange, ist es vielleicht hilfreich, ohne loszulegen.
Genau, also es hilft dir gerade in diesem Moment beim Malen, glaube ich, nicht so viel. Du kannst es auch ohne Icon machen, aber es gibt verschiedene Studien, dass es dem Gehirn hilft, wenn du einen visuellen Reiz mit einem Wortreiz verknüpfst. Das steht irgendwie in ganz furchtbar vielen Büchern, weil es für dich jetzt einfacher sein wird, sich diesen grausamen, herabfallenden Berg zu merken mit diesem Zirkel, als hätte hier nur. Ich wollte es gerade auf meinem iPad zuhalten, um dir zu zeigen, wie es wäre, wenn du es zuhältst. Also als würde nur das Wort irgendwo im leeren Raum stehen,
Okay,
weil du
alles klar.
diese Verbindung dann knüpfen kannst.
Also es ist dann irgendwie nochmal eben ein Fokus und sagt halt irgendwie nicht, das war ein wichtiger Begriff und eben. Macht, okay. Frau Bauti fragt, verpasst du oft Inhalte, weil du dich zu sehr auf die Sketchnotes konzentrierst?
Ich hoffe nicht, weil sie ja gerade dafür da sein sollen, mich besser zu konzentrieren. Gutes Beispiel ist, glaube ich, das machen die meisten von uns ganz oft, wenn sie irgendwo versuchen zuzuhören, dann passiert ja oft, dass man hier irgendwie ohnehin irgendwas dudelt, sei es jetzt irgendwas mit Zusammenhang oder nicht. Und genau dieses vor sich hin dudeln und seien es jetzt Häuschen oder kleine Bäumchen oder so, genau das hilft einem ja dabei, sich zu konzentrieren. Und genau deswegen glaube ich auch, dass ich eher, also ich weiß, dass ich, wenn ich keine Sketchnotes mache, weniger gut zuhöre, weil ich also ich habe ja gar nicht den Drang, das zu filtern, was der andere gerade sagt.
Genau, das wäre jetzt eigentlich auch die Frage, die ich mir halt gestellt hätte. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich da etwas mitschreibe, dann höre ich halt ernsthaft zu. Das scheint, also das ist bei dir dann offensichtlich genauso, nicht? Also mit Sketchnotes funktioniert das analog, was eigentlich dazu führt, dass die Frage, verpasst du Inhalte? Also eigentlich wäre dann ja die Antwort, nee, im Gegenteil, ich konzentriere mich halt besser an der Stelle. Genau, dann fragt Jens, wie heißt denn dein YouTube-Kanal?
Ja, Eberhard. Bestimmt auch T-Pod 418, oder? Ich bin noch nicht so ein YouTube-Profi, muss ich gestehen.
Genau, so
Der Eberhard verlinkt das auf jeden Fall.
genau, und es ist irgendwie auch so, dass der bei den Featured-Kanälen von meinem Kanal dabei ist. Und wenn ich jetzt irgendwie mal kurz gucke, müssten wir das da eigentlich irgendwie finden.
Also ich versuche ganz oft, mich überall T-Pod 418 zu nennen. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, mache ich jetzt mein Inktektober-Bild von dem API-Tag auf und danach wissen alle auch, was es damit auf sich hat.
Also der YouTube-Kanal heißt Elisa Maria Moritz. Ach. Also dein Name und mein das Echt Icon Name. Ist aber ein T-Kessel mit 418.
Sehr schön.
Genau, also 418. Magst du das noch erläutern, was das damit auf sich hat? Also,
ja, sehr gerne. Also es gab mal von denen, die das Web definieren, sag ich mal, einen Vorschlag für ein Hypertext Coffee Pot oder so Protokoll, wo eben beschrieben wird, wie man im Web quasi einen Kaffee braut. Das Ganze war ein April-Scherz und am Ende gab es den Fehlercode 418, weil man eben eine Teekanne statt einer Kaffeekanne verwenden wollte. Und natürlich möchte die Teekanne nicht so gerne mit Kaffee gefüllt werden. Und ich habe es irgendwann gelesen und kann seither drüber lachen, weil ich es lustig finde.
Ja, genau. Also da gibt es irgendwie ganz viele RFCs zum 1.4. Ich weiß nicht, kennst du dir das mit Internetprotokoll mit Hilfe von Brieftauben? Das ist auch etwas vom 1.4.
Genau. Ich kenne das nicht nur. Ich habe es sogar auch in einem von den Tagen verwurstelt.
Ah, sehr schön. Genau. Also die finden sich da alle wieder, sehr schön. Und es gab irgendwie vor kurzem, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch diese Initiative, diesen HTTP 418, ich glaube, abzuschaffen, was dann irgendwie dazu geführt hat, dass, war es nicht sogar so, dass irgendwelche Software, die ernsthaft nutzt, ich habe es vergessen. Also es war irgendwie so, wie häufig bei Legacy-Systemen, man konnte es halt irgendwie nicht abschaffen.
Genau.
Gut, genau. Sandra bedankt sich noch für die Tipps. Und ach so, die andere Sache, genau, Microservice hat mit diskutiert. Das andere, das ist über das Formular gekommen, das fand ich halt besonders anspruchsvoll, das ist das mit CQS, also dieser Idee, dass man halt Command Query Responsibility Segregation, dass man also in einem System einen Teil hat, was Commands bearbeitet und einen Teil, der die Queries macht, wo man dann irgendwie so ein Read-Model und ein Schreib-Model sozusagen hinter hat, um eben diese Sachen zum Beispiel getrennt zu skalieren. Und ich finde, genau. Das hat eine interessante Aufgabe.
Dann versuchen wir es mal. Genau, also was ich jetzt erstmal gehört habe, es gibt quasi jemand, der Kommandos gibt, das ist auf der einen Seite, und es gibt jemanden, der Fragen stellt, das ist auf der anderen Seite. Also ein Kommando könnte jetzt hier so ein sehr sachlicher Container sein mit einem Ausrufezeichen drin. Eine Frage ist vielleicht etwas lockerer formuliert und kann da mal ein Fragezeichen drin haben. Dann wäre jetzt quasi links mein Command und rechts meine Query. Das offensichtlich Wichtigste ist, dass diese beiden sehr, sehr stark getrennt sind. Von daher würde ich jetzt eigentlich einfach nur hergehen und entweder so einen dicken Blitz dazwischen malen, weil sie eben dick, groß getrennt sind. Oder man könnte jetzt quasi auch einfach so einen dicken Strich dazwischen malen, den vielleicht noch schwarz ausmalen, um diese Trennung klar zu machen. Es ist in einem System, das wäre jetzt komplett optional, aber dann könnte man vielleicht so eine Systemgrenze quasi hier reinziehen, dass man weiß, dass es sich um ein System handelt. Das wäre jetzt eine Variante und eine Idee. Und wenn jetzt in dem Vortrag wird, also angenommen, es kommt in einem Vortrag und dann geht der Redner noch auf Commands einzeln ein und eben auf die Queries, dann könnte man eben diese Symbole wieder verwursteln und hätte noch so ein bisschen Zusammenhang geschaffen.
Also man könnte sie dann sozusagen initial einführen und dann, also hier eben diese Metapher oder diese Icons einführen und dann eben später benutzen, um das da genau. Super. Ja, nee, das ist eigentlich, finde ich halt sehr, sehr gut und passt da rein. Und man kann, also man könnte jetzt auch noch die Datenbank drunter hängen, nicht? Wenn man irgendwie sagt, genau, das sind getrennte Datenbanken. Genau,
das ist gut, das geht auch.
Das ist relativ easy. Sehr schön, ja. Das ist ein gutes Beispiel, wie irgendwie was ganz Kompliziertes man irgendwie tatsächlich in so einem Icon auch inhaltlich sehr schön irgendwie darstellen kann.
Das Coole an, wenn man, also das ist halt das Coole, wenn man länger Sketchout macht, dann hat man irgendwie so eine interne Icon-Bibliothek in seinem Kopf. Und klar hilft die beim Sketchnoten, aber die hilft auch ungemein bei der Kommunikation mit Nicht-IT-Lern. Wenn man einem Fachler irgendetwas erklären möchte, dann hilft es sehr, wenn man dem ein kleines Bildchen malt. Weil man kann ihm wahrscheinlich diese diese Trennung irgendwie deutlicher machen, wenn man hier das Bild ihm zeigt und das so langsam versucht zu erklären und langsam aufbaut. Also das hilft nicht nur für Sketchnotes, wenn man sich ein bisschen mit Visualisierung beschäftigt.
Ja, super. Und damit sind wir ja auch bei dem Thema, was wir halt diskutiert haben, mit nicht fachlicher Architektur und Austausch mit Fachexperten und so weiter, wo das eben dann auch hilft. Genau. Jens merkt noch an, dass IP over Avian Carrier, ich wusste gar nicht, dass der Standard so heißt, mal implementiert worden ist und dass da ein hoher Packet Loss war. Ich bin mir nicht sicher, ob das bedeutet, dass die Brieftrauben alle abgestürzt sind. Und die andere Sache ist über das Formular gekommen mit bitte zeichne Eberhard. Ich bin mir nicht sicher, ob das heißt, bitte zeichne.
Bin ich das
Objekt in diesem Satz oder bin ich der Empfänger eines Imperativs? Das kann ich da nicht entscheiden.
Vielleicht musst du nachher deine Sketchnotes schreiben, zu der Folge heute.
Ja, genau. Aber das, da bin ich mir nicht sicher. Also das würde mich dann doch irgendwie ein bisschen überfordern, jetzt auch noch Sketchnotes parallel zu malen. Und ich würde ja vermuten, gezeichnet hast du mich schon, nicht? Also ich bin doch...
Also du bist ganz oft einfach nur ganz langweilig, sag ich mal, so ein Männchen, und meistens kriegst du einfach einen ganz langweiligen Schatten. Also ich bin nicht sehr gut mit Männchen, muss ich zugeben. Und meistens kriegt der Eberhard noch ein ausgemaltes T-Shirt, um ihn von den anderen Gästen abzuheben. Und meistens ist es ein türkises T-Shirt. Also Eberhard zieht sich offensichtlich in Sketchnotes nicht um. Das ist mein Eberhard, wie ich ihn immer male. Und dann kriegt er natürlich noch, damit man weiß, wer es auch ist, seinen Twitter-Handle darunter. Aber ich vermute, dass es hier darum geht, dass ja viele Sketchnoter sich sehr viel Mühe geben, die Personen, die sie sehen, irgendwie zu zeichnen. Ich bin aber leider wirklich furchtbar, furchtbar untalentiert, was Menschen angeht. Von daher gebe ich mich mit dem kleinen Strichmännchen Eberhard zufrieden, der sein türkises T-Shirt anhat.
Ich finde das auch völlig ausreichend. Ich finde es eigentlich irgendwie im Gegenteil, die Anfänge, die wir da immer haben mit den Figuren, finde ich eigentlich immer sehr hilfreich. Und ganz gut, nicht? Also, dass man einfach sieht, wer die Personen sind. Mhm. Mit dem Twitter-Handle. Ich glaube, das ist eigentlich völlig ausreichend. Und auch, ja, finde ich halt irgendwie gut. Gut, jetzt muss ich mal schauen. Hast du noch irgendetwas, worüber wir reden sollten? Irgendwas, was wir vergessen haben?
Ja, also, ich könnte noch irgendwie mehr Begriffe zeichnen, falls dich noch irgendwas interessiert. Wenn irgendjemand Fragen zu Sketchnotes hat, immer her damit, also auch gerne bei Twitter oder so, ich freue mich immer, oder einfach eine E-Mail, wo wie auch immer ihr mich kontaktieren wollt. Ich vermute, Eberhard würde es auch weiterleiten, wenn es über das Google Doc reinkommt.
Ja, genau, gerne.
Genau. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich von euch ganz viele Sketchnotes sehen würde, auch zur Softwarearchitektur im Stream. Das fände ich auch sehr cool, dass man die dann ein bisschen vergleichen kann vielleicht oder sehen kann, was ihr so als wichtige Punkte identifiziert.
Genau. Und dazu wäre jetzt also einmal der Hinweis nochmal auf deinen Twitter-Handle, der dann auch dementsprechend tpod481 ist, oder?
Ja, genau. tpod481, weil ich mit Social Media nicht so gut zurande komme offensichtlich und nicht gemerkt habe, dass tpod418 schon vergeben ist, als ich mich damals angemeldet habe.
Und eben der YouTube-Kanal, wo es halt die Videos gibt. Es gibt auf dem YouTube-Kanal von Softwarearchitektur im Stream gibt es auch die Videos von den Sketchnotes. Es gibt auf der Webseite die Sketchnotes, aber dein YouTube-Kanal, da sind, glaube ich, noch viel, viel mehr Sachen. Und im November dann eben insbesondere auch die Besprechung von den ganzen Sachen aus dem Oktober, nicht? Also aus dem Inktektober. Da kann man, glaube ich, dann eine ganze Menge auch lernen und sich irgendwie raus anschauen. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas vergessen? Dann würde ich sagen, vielen Dank. Vielen Sehr Dank gern. Für die Zeit und vielen Dank für die vielen schönen Einblicke und die vielen Sketchnotes und auch vielen Dank für die ganzen Sketchnotes in den anderen Folgen. Das ist irgendwie sehr, sehr hilfreich, und ich glaube, es hilft auch vielen Leuten, die wie soll ich sagen, nicht die Zeit haben, sich das Video anzugucken oder sich das Video eben nochmal, die Inhalte nochmal anschauen wollen. Und das freut mich halt sehr, dass du das auch in Zukunft aller Voraussicht nach machen willst und dass du sie halt bisher gemacht hast, ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter, sehr, sehr gutes Element von Software Architektur im Stream. Dann würde ich sagen, vielen Dank und euch allen da draußen noch einen schönen Tag. Bis dann.
Bis dann.